Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Pia Behme. Hallo. Hören Sie uns gerade über eine App, übers Digitalradio oder ganz klassisch über UKW? Der Empfang über die Ultrakurzwelle wird weniger. Der DAB-Plus-Ausbau schreitet voran und UKW wird nach und nach abgeschaltet. Da verändert sich was und das betrifft Sie vor allem, wenn Sie den Deutschlandfunk in einem Auto hören, das vor 2020 gebaut wurde. Wir schauen gleich auf die Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie im Auto auf DAB-Plus umstellen möchten. Vorher reden wir aber noch darüber, was Nachrichten KonsumentInnen außer dem Empfang noch so bewegt. Für den Digital News Report vom Reuters Institute wurden fast 100.000 Internetnutzende aus 47 Ländern befragt. Unter anderem dazu, woher sie Nachrichten bekommen, ob sie Medien vertrauen und was sie von Nachrichtenangeboten erwarten. Die umfangreiche Studie wird jährlich veröffentlicht und ist repräsentativ für deutsche Erwachsene mit Internetzugang. Über einige Ergebnisse des Digital News Reports konnte ich heute mit Julia Behre vom Leibniz-Institut für Medienforschung sprechen. Das Institut war für die deutsche Teilstudie verantwortlich. Ich habe sie gefragt, wie sich das Vertrauen in Nachrichten entwickelt hat.
Ja, in diesem Jahr haben knapp die Hälfte gesagt, dass sie den Nachrichten im eigenen Land zum Großteil vertrauen. Das ist tatsächlich der niedrigste Wert, der in der Studie gemessen wurde seit 2015. Aber auch da gibt es immer wieder Veränderungen. Tatsächlich während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 konnten wir einen deutlichen Anstieg des Vertrauens beobachten, weil eben die Medien zu der Zeit besondere Leistungen für die Bevölkerung erfüllt haben und das wurde eben gewertschätzt. Danach ließen sich wieder leichte Rückgänge im Vertrauen beobachten.
Wem vertrauen die Befragten denn und wem nicht?
Das Vertrauen ist seit Jahren am größten in Bezug auf öffentlich-rechtliche Medien. Das ist einmal die ARD-Tagesschau und das ZDF heute. Und man muss aber dazu sagen, dass es eben eine Liste von Nachrichtenmarken ist, die in der Studie erhoben werden. Also es ist eben nicht aussagekräftig für alle Medienangebote in Deutschland. Es handelt sich da um eine Auswahl von reichweitenstarken Medien, die den Befragten auch bekannt sind. Und Medien, denen eher nicht vertraut wird, ist tatsächlich Bild, aber auch Online-Only-Anbieter wie web.de oder t-online. Aber das ist eben ein stabiler Befund, dass das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien, aber auch in regionale und lokale Angebote, also in Tageszeitungen, sehr hoch ist.
Sie haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, als es um Corona und das Informationsbedürfnis ging. Was braucht es denn, damit Nachrichtenangeboten vertraut wird?
Ganz entscheidend ist eben, dass transparent kommuniziert wird, wie die Medien entstehen. Das haben die meisten Menschen in unserer Studie gesagt, dass ihnen das sehr wichtig ist, dass sie eben auch mehr darüber erfahren möchten, wie sind Medien an ihre Informationen gekommen, an die Gesprächspartner gekommen, sprich Journalismus zu erklären. Was selbstverständlich auch sehr wichtig ist für das Vertrauen in Nachrichten sind hohe journalistische Standards, eine unvoreingenommene Berichterstattung und auch eine faire Repräsentation von Menschen, die so sind wie ich.
Über Falschmeldungen und gezielte Desinformation wird in diesem Superwahljahr ja viel gesprochen. Welche Erkenntnisse über das Risiko durch Desinformation in sozialen Netzwerken liefert der Digital News Report?
Das Risiko für Desinformation ist sicherlich eine Frage, die im Superwahljahr viele Menschen beschäftigt. Es handelt sich bei den Ergebnissen der Studie immer um Selbstauskünfte der Befragte. Das heißt, wie Menschen die Nachrichten in Deutschland wahrnehmen und welche Gefahr sie persönlich sehen. Das muss nicht heißen, dass sie auch tatsächlich mit Desinformation in Kontakt gekommen sind, sondern es ist eher ein Gefühl dafür, zu welchen Themen vielleicht auch potenzielle Falschinformationen kursieren können. Die meisten falschen oder irreführenden Informationen haben die Menschen zum Thema Migration gesehen, sowie zum Thema Politik. Das waren rund ein Viertel, die gesagt haben, dass sie dazu potenziell Falschinformationen gesehen haben im Internet. Weitere Themen sind der Krieg in der Ukraine, Klimawandel bzw. Umwelt sowie der Konflikt zwischen Israel und Palästina.
Sie haben ja auch die Bedürfnisse abgefragt. Was wünschen sich denn Internetnutzende von Nachrichtenmedien?
Die Menschen wollen über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden gehalten werden. Sie wollen mehr über verschiedene Themen und Ereignisse erfahren und möchten, dass sie verschiedene Perspektiven zu aktuellen Themen angeboten bekommen. gerade diese Perspektivenvielfalt in den Medien wird im Durchschnitt als weniger gut erfüllt angesehen. Weniger als die Hälfte der Befragten ist eben der Meinung, dass die Nachrichtenmedien eher oder sehr gut darin sind. Und rund 2/3 ist das eben auch sehr wichtig. Das heißt, die Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Wichtigkeit und der tatsächlichen Erfüllung ist gerade bei dieser Perspektivenvielfalt in der Studie am größten gewesen.
Sie haben gesagt, es gibt Vertrauen in die Hauptnachrichten von ARD und ZDF und es gibt auch den Wunsch nach mehr Perspektivenvielfalt. Funktioniert Letzteres in einer 15-minütigen Nachrichtensendung oder braucht es dafür auch andere Formate?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachrichten sind natürlich ein ganz weiter Begriff und das differenziert sich auch immer weiter aus, auch aus Sicht der Befragten, was unter Nachrichten verstanden wird. Und das ist eben nicht immer mehr nur eine 15-minütige Nachrichtensendung, sondern es können eben ganz viele verschiedene Formate sein. Und sicherlich können diese Perspektivenvielfalt oder auch konstruktiver Journalismus schwieriger umgesetzt werden in klassischen Nachrichtensendungen, die ja eben auch eine bestimmte Zeitbegrenzung haben. Aber auch da kann man, denke ich, durch die Auswahl der Themen im Vorfeld eine gewisse Vielfalt erzeugen. Man kann dann vielleicht nicht so sehr in die Tiefe gehen jedes Mal, aber durch die Art und Weise, wie die Themen gesetzt werden, kann da sicherlich ja eine gewisse Vielfalt erzeugt werden.
Als der Digital News Report im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, haben wir hier bei Medias Res vor allem darüber gesprochen, dass es immer weniger Interesse an Nachrichten gibt. Der Trend hat sich jetzt nicht verfestigt. Hat sie das überrascht?
Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Wobei man auch hier sagen muss, dass diese einzelnen Entwicklungen von Jahr zu Jahr nicht überbewertet werden dürfen. Wie sich das in den kommenden Jahren weiterentwickelt, wissen wir tatsächlich nicht. Wir haben aber auch gesehen, dass das Interesse an Politik wieder leicht zugenommen hat im Vergleich zum Vorjahr. Und wir wissen aus anderen Studien, dass das Interesse an Nachrichten auch eng mit dem politischen Interesse der Menschen zusammenhängt.
Sie haben auch auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Journalismus geschaut. Was halten die Befragten denn von Nachrichteninhalten, die mithilfe von KI produziert wurden?
Tendenziell sind die InternetnutzerInnen in Deutschland da sehr skeptisch. Wir haben in der Studie differenziert zwischen dem hauptsächlichen Einsatz von KI in der Nachrichtenproduktion und dem unterstützenden Einsatz oder ergänzenden Einsatz, sodass bei Letzterem immer noch der Journalist oder die Journalistin die Hauptarbeit sozusagen leistet. Was den hauptsächlichen Einsatz von KI anging, waren die Befragten sehr, sehr skeptisch und etwas offener. Tendenziell waren die Befragten gegenüber dem unterstützenden Einsatz von KI im Journalismus.
Mit Julia Behre vom Leibniz-Institut für Medienforschung habe ich heute vor der Sendung über den Digital News Report gesprochen. Evan Gershkovich. Den Namen hören Sie hier bei Medias Res immer mal wieder. Der US-amerikanische Journalist sitzt seit über einem Jahr in einem russischen Gefängnis in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet Spionage. Jetzt steht der Termin für seinen Prozess fest.
Ab Mittwoch nächster Woche steht Evan Gershkovich in Jekaterinburg vor Gericht. Es wird der erste Spionageprozess gegen einen ausländischen Journalisten nach Ende des Kalten Krieges. Der Korrespondent des Wall Street Journal war vor über einem Jahr im März 23 verhaftet worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf ihm vor, im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural gesammelt zu haben. Diese Anschuldigung wiesen sowohl Gershkovich als auch sein Verlag entschieden zurück. Anfang dieses Jahres soll es Gespräche über einen Gefangenenaustausch gegeben haben. Neben Gershkovich sollte auch der inhaftierte Putin-Kritiker Alexei Nawalny freigelassen werden, angeblich im Tausch gegen den in Berlin einsitzenden sogenannten Tiergartenmörder. Aber Nawalny starb Mitte Februar unter ungeklärten Umständen in einem Haftlager. Die Ermittlungen gegen Evan Gershkovich wurden vom russischen Inlandsgeheimdienst geführt. Der nächste Woche beginnende Prozess in Jekaterinburg läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Fall einer Verurteilung drohen Evan Gershkovich bis zu 20 Jahre Lagerhaft.
Am 26. Juni beginnt der Prozess des US-Reporters Evan Gershkovich in Russland. Frank Eichmann berichtete. Das Deutschlandradio, dazu gehört auch der Deutschlandfunk, den Sie gerade hören, hat vergangene Woche angekündigt, mehrere UKW-Sender abzuschalten. Es gibt zwar noch kein bundesweites Abschaltedatum für die Ultrakurzwelle, aber sie ist generell auf dem Rückzug. DAB Plus bietet einfach viele Vorteile, eine bessere Klangqualität, das digitale Signal ist weniger störanfällig und robust, auch beim Autofahren. Seit Dezember 2020 müssen neue Autos mit Digitalradioempfang ausgestattet sein. Ältere Modelle können theoretisch umgerüstet werden. Darüber konnte ich heute Morgen mit Lena Trautermann sprechen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Autobild. Ich habe sie zunächst gefragt, wie Autofahrende weiter den Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur hören können, wenn ihr Auto vor 2020 gebaut wurde.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man ein älteres Auto hat, was noch einen Dienstschacht fürs Autoradio hat, dann kann man hier natürlich einfach ein neues Autoradio einbauen. Das geht relativ leicht. Das kann man auch mit nicht so großen Kenntnissen. Anders ist es, wenn man ein moderneres Autoradio hat, was vorne im Cockpit einfach schon viel mehr verbaut ist. Das lässt sich nicht so einfach austauschen. Hier kann man so kleine DAB Plus Adapter nachrüsten. Die kann man in die Windschutzscheibe klemmen. Manche sitzen auch direkt auf dem Zigarettenanzünder. Und die kann man dann entweder mit Bluetooth oder einem AUX-Anschluss mit dem Autoradio verbinden und dann eben mithilfe dieses kleinen Geräts DAB Plus empfangen.
Wie viele Kosten die aufwerfen, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Ja, wobei man sagen muss, bei so einem Radio für den DIN-Schacht und so einem Adapter bewegt man sich in einem sehr ähnlichen Rahmen. Für ein gutes Gerät, für einen Adapter legt man so ungefähr 60 bis 80 Euro auf den Tisch. Für ein ganzes Radio liegt man dann vielleicht zwischen 80 und 100 Euro.
Bei einem moderneren Radio brauche ich also quasi ein weiteres Gerät. Kann ich es denn auch trotzdem ästhetisch ansprechend haben?
Ja, natürlich. Es gibt verschiedene Lösungen. Da muss man dann schauen, was ins eigene Cockpit passt. Also vielleicht, manche möchten es vielleicht ein bisschen versteckter haben. Die nehmen dann eins, was man sich vielleicht nicht gerade in die Windschutzscheibe klemmen muss. Einige sehen aber auch wirklich modern aus. Und dann hat man die einfach in der Windschutzscheibe. Die sind wirklich ganz klein, also ein bisschen größer vielleicht als so eine EC-Karte. Und die nehmen nicht viel Platz weg.
Kann ich auch ein komplett neues Radio mir einbauen lassen?
Das können Sie theoretisch schon, wenn man, wie gesagt, ein Autoradio hat, das sehr integriert ist, aus vielen Komponenten besteht und sich nicht eben einfach so aus dem Schacht ziehen lässt. Dann ist das aber eine Angelegenheit für den Profi und da wird es dann kostspielig und geht auch in mehrere hundert, wenn nicht sogar 1.000 Euro.
Was würden Sie sagen, wie verbraucher- und nutzungsfreundlich sind denn diese Alternativen, also diese Adapter zum Beispiel?
Die sind tatsächlich sehr intuitiv bedienbar. Einige haben sogar eine App dabei, dass man sich das mit dem Handy einrichten kann. Aber jeder, der ein bisschen versiert ist in der Bedienung seines Autoradios, wird auch ganz schnell mit diesen Adaptern klarkommen. Und da ist das eigentlich auch so wie mit dem Autoradio. Man hat ja meistens eh seine festen Sender, die man hört. Und die programmiert man sich auch in dem Adapter einmal ein. Und wenn man dann mal wechseln möchte, dann reicht auch ein Knopfdruck.
Ein bisschen informieren muss ich mich dafür aber ja trotzdem. Ist denn diese Nachrüstung auf DAB Plus für AutobesitzerInnen überhaupt attraktiv oder hören sie dann vielleicht auch einfach gar kein Radio mehr?
Ich persönlich finde es auf jeden Fall attraktiv. Das haben auch unsere Tests gezeigt. Wir haben uns in Produkttests damit beschäftigt, wie gut diese Nachrüstlösungen funktionieren. Und auch mit einem Adapter kann man einfach von den Vorteilen von DAB Plus profitieren. Also dem deutlich besseren Klang, kein Hintergrundrauschen, die größere Programmvielfalt. Das ist also auf jeden Fall etwas, wovon man dann auch profitiert.
In Neuwagen ist die Auswahl an Entertainment ja deutlich größer. Also auf den Bildschirmen finden sich ja auch Apps wie Spotify, Apple Music und Videoangebote. Ich kann mein Handy verbinden. Das klassische Radio, das sucht man da manchmal ein bisschen länger. Wie sieht denn die Abspielfläche für Radio der Zukunft in Autos überhaupt aus?
Ja, also aktuell ist ja alles ganz viel mit Touch. Allerdings, ich finde, das klassische Radio hat hier immer noch eine große Bühne. Das unterscheidet sich in der Regel von dem übrigen Infotainment, also zum Beispiel über Apple CarPlay, über Bluetooth Connection hat man in der Regel auch immer eine Schaltfläche, wo man dann direkt auch das Digitalradio anwählen und seine Sender raussuchen kann. Auch moderne Autos, und das ist auch etwas, was jetzt wieder mehr kommt, bieten noch Knöpfe, wo man seine festen Sender einspeichern kann. Denn das Radio hat für viele Autofahrer nach wie vor einen sehr großen Stellenwert, gerade wenn es um die Verkehrsinfos geht.
Wie sollte sich die Radiobranche denn aufstellen, um weiterhin eine Rolle im Auto zu spielen?
Gerade Leute, die viel Langstrecke fahren, kenne ich, dass die sehr, sehr gern Radio hören, weil man hier einfach ein deutlich abwechslungsreicheres Programm hat, als wenn man das x-te Mal irgendeine Spotify-Playlist durchhört. Und hier kommen auch ganz viele auf so Podcast-Formate oder wirklich Radiosendungen zurück, hören sich gerne Nachrichten an. Und ich denke, wenn Radiosender darauf bauen, hier ein individuelles Programm zu entwickeln, das sich auch vielleicht ein bisschen von anderen unterscheidet, dann sind sie hier sehr gut aufgestellt.
Wenn wir nochmal an diese In-Car-Entertainment-Systeme denken, wer nimmt denn überhaupt Einfluss darauf, wie prominent dort welche Angebote auftauchen?
Also grundsätzlich ist es immer der Nutzer oder eben auch der Autofahrer, der bestimmt letzten Endes, was nachgefragt ist. In modernen Autos ist es tatsächlich so, dass man sich das auch selbst so ein bisschen hinbauen kann. Also zum Beispiel so eine Startseite von so einem Infotainment-System selbst konfigurieren kann mit den Funktionen, die man eben am meisten nutzt. Und in der Regel ist gerade bei dem Entertainment-Angebot das Radio immer noch auf Platz 1.
Mit Lena Trautermann von Autobild habe ich über die Umstellung von UKW auf DAB Plus gesprochen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eigentlich schrumpft der Zeitungsmarkt gerade. Verlage legen Redaktionen zusammen, zum Teil in andere Städte oder stellen ganze Blätter ein, Druckereien werden geschlossen. Neugründungen sind in der Branche eher selten und doch gibt es sie. Zum Beispiel in Flensburg. Hier ganz im Norden Deutschlands wurde vor gut einem Jahr der Wirklich Verlag gegründet. Der bringt die Wochenzeitung Wirklich Flensburg heraus. Verlegerin und Chefredakteurin ist die ehemalige Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange von der SPD. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar hat die Redaktion für uns besucht.
Die Redaktionsräume des Wirklich-Verlages sind in einem Gemeinschaftsbüro am Flensburger Stadtrand untergebracht. Im Treppenhaus riecht es nach Farbe, im ganzen Gebäude haben kleine, neu gegründete Unternehmen ihre Büros. Im Mai des vergangenen Jahres ist von hier aus die erste Ausgabe der Wochenzeitung Wirklich Flensburg erschienen, als E-Paper und auf Papier. Die Entscheidung für eine Papierausgabe komme gut an, erzählt Verlegerin Simone Lange.
Wir haben ein E-Paper, aber wir erleben auch, dass die Leser zu 95% Print ankreuzen. Also sie wollen dieses Produkt, das sie noch gar nicht kennen. In dem Moment, wo sie es abonnieren, kennen sie es in der Regel ja noch gar nicht. Sie wollen es in Print haben. Sie wollen es zugestellt haben. Und die Rückmeldungen sind tatsächlich, dass sie es schön finden, eine Papierzeitung mal wieder in der Hand zu haben, in der sie in Ruhe das lesen können, was sie interessiert.
Die Druckauflage liegt bei 2500 Stück. Die Wochenzeitung wird zwar auch am Kiosk verkauft, das Gros werde aber an AbonnentInnen verschickt, sagt Lange. Drei JournalistInnen arbeiten fest in der Redaktion, einige Freimitarbeitende kommen dazu. Die Inhalte sind streng auf die Stadt Flensburg ausgerichtet. Landespolitik, bundes- oder weltweit relevante Themen gibt es im Blatt nicht. Entstanden sei die Idee aus Unzufriedenheit, sagt die ehemalige Oberbürgermeisterin.
Mich hat als Zeitungsleserin sehr gestört, wie sich die Zeitungslandschaft entwickelt hat. Nun gehört natürlich bei mir auch dazu, dass ich durch meine jahrelange hauptberufliche Politikerinnenzeit erlebt habe, wie sich Medien gewandelt haben. Die Entwicklung hat mir ehrlich gesagt als Zeitungsleserin, die ich ja auch bin, überhaupt nicht gefallen. Es wurde immer reißerischer, es geht nur noch nach Klickzahlen. Und ich hatte dieses große Bedürfnis, nochmal einen Gegenentwurf zu versuchen. Der hat jetzt seinen ersten Geburtstag gefeiert und das macht uns schon auch ein bisschen stolz.
Der Medienwissenschaftler Tobias Hochschärf von der Fachhochschule Kiel hält das Konzept, eine lokale Wochenzeitung zu gründen, grundsätzlich für tragfähig. Allein schon aus historischen Gründen.
Die jetzige Situation, dass jede Stadt eigentlich nur eine Zeitung hat, historisch war die immer anders. Wir hatten in vielen Städten meistens zwei Zeitungen. In Kiel kennen einige vielleicht noch die Kieler Rundschau zum Beispiel, die neben den Kieler Nachrichten lange Jahre auch das Bild geprägt hat.
Die Wochenzeitung Wirklich Flensburg habe das Potenzial, etwas zur Medienvielfalt in Schleswig-Holstein beizutragen, meint Hochschärf. Wie überparteilich das Blatt arbeite, sei für ihn aber fraglich. Denn Simone Lange war nicht nur SPD-Abgeordnete im Kieler Landtag und später Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg. Sie hat auch 2018 und 2019 für den Bundesvorsitz ihrer Partei kandidiert.
Sie ist eine sehr aktive Sozialdemokratin. Und wenn man sich mal anguckt, was der Wirklich-Verlag dann auch publiziert, ist das natürlich schon relativ SPD-nah. Ob es ein unabhängiges Medium ist, das überparteilich unabhängig berichtet, werden die nächsten Monate, Jahre auch zeigen, werden wahrscheinlich auch die Abonnentenzahlen dann belegen. Das wird sich herausstellen.
Klar ist für ihn aber, dass die Wochenzeitung zur Meinungsvielfalt in Schleswig-Holstein beitragen kann. Auch wenn er die mit dem bestehenden Medienangebot im Land aus 4 Zeitungsverlagen und öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh- und Radiosendern nicht als gefährdet ansieht.
Dieses System, das duale System aus privaten Zeitungsverlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern, stellt diese Meinungsfreiheit eigentlich dar. Und die beiden ergänzen sich deswegen. Das heißt, in jeder Stadt gibt es eigentlich immer mehrere Möglichkeiten, an Nachrichten zu kommen, die für die Region relevant sind.
Nach gut einem Jahr am Markt sieht Simone Lange für ihre Wochenzeitung Potenzial für eine Erweiterung. Es gebe eine hohe Nachfrage nach Themen aus dem Flensburger Umland. Deswegen soll Ende Juni ein Crowdfunding starten, um eine weitere Wochenzeitung zu gründen.
Es geht um den Bereich zwischen Flensburg und Kappeln im Landkreis Schleswig-Flensburg. Also hier im Nahbereich, aber außerhalb der kreisfreien Stadt Flensburg. Diesen Bereich haben wir immer nur sporadisch mal in unserem Blatt drin gehabt. Aber wenn wir demnächst es schaffen, dort so viele Leserinnen und Leser zu gewinnen, dass wir dort auch regelmäßig erscheinen können, wäre das natürlich wirklich toll.
Eine neue Wochenzeitung in Flensburg mit Erweiterungspotenzial. Jörn Schaar berichtete. Und zum Ende unserer Sendung hier noch eine bekannte Stimme für Sie.
Guten Abend und willkommen zu RTL Direkt. Jobfrust in Deutschland. Warum sind Arbeitnehmer bei uns so viel unzufriedener als in anderen Ländern? Außerdem Pflicht oder nicht? Wie der Verteidigungsminister mehr junge Menschen zur Bundeswehr locken will. Und schlank in den Sommerurlaub. Nutzen und Risiken von Diätprodukten.
Jan Hofer, er war lange Gesicht und Stimme der 20 Uhr Nachrichten in der ARD Tagesschau. 2020 beendete er seine Karriere beim Hamburger Nachrichtenflaggschiff und wechselte überraschend nach Berlin, wo der Sender RTL eine Spätausgabe seiner Nachrichten an den Start brachte. Seitdem moderiert Jan Hofer RTL direkt im Wechsel mit Pina Atalay. Ende August wird auch damit Schluss sein. Heute gab RTL den Abschied von Jan Hofer aus den Spätnachrichten bekannt. Man sei aber bereits für ein zukünftiges Projekt im Gespräch. Das war Medias Res für heute. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen auf in der Berichterstattung? Schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten blickt der Büchermarkt nach Indien. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.